Heute ist Donnerstag, der 21. Januar, der Weltknuddeltag. Fällt der in der Pandemie aus? Einerseits brauchen wir Nähe, auch körperliche Nähe. Und andererseits birgt Nähe ein Übertragungsrisiko in sich. Was für ein Dilemma. Vielleicht ist das Umarmen von Bäumen eine Alternative oder mal eine Ergänzung. Hinein ins Lukas-Evangelium. Nach den zwei Sabbatgeschichten verlässt Lukas die Reihenfolge der übrigen Synoptiker Matthäus und Markus. Daher beginnt er diesen Abschnitt auch mit einer vagen Zeitansage. Um was geht es? Um die 12. Lukas 6, die Verse 12 bis 16 aus der Basisbibel. Einmal in diesen Tagen stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht betete er zu Gott. Hier muss ich schon gleich einklinken, denn hier müssen wir uns langsam und genießend vortasten. Hier gibt's viel zu entdecken und aufzunehmen. Jesus steigt auf einen Berg. Auf welchen und wo, wird uns nicht gesagt. Ist wohl nicht wichtig, das meint Lukas. Ich vermute mal, dass er sich geografisch auch nicht ganz so gut in der Ecke auskennt. Aber das, was ihm wichtig ist, das sagt er. Das Folgende passiert auf einem Berg. Wird quasi auf einem Berg geboren. Ja, und auch da frage ich mich, was ist daran so wichtig? Warum kann das nicht unten am Jordan passieren? Oder in der Wüste? Oder sonst wo? Berge. Berge sind für das spirituelle Leben bereits in der hebräischen Bibel von Bedeutung. Die Tora wird nicht in einem Tal in der Tiefe empfangen, sondern in der Höhe auf einem Berg. Natürlich spielt da das antike Weltbild eine Rolle. Über dem Wolkenhimmel kommen die himmlischen Stockwerke, der Raum Gottes. Daher fühlen sich Menschen auf den Bergen Gott näher. Bis heute. Wie geht es dir damit? Teilst du diese Einschätzung? Kennst du diese Erfahrung? Gott nahe zu sein auf einem Berg? Grundsätzlich gilt wohl auch, dass ein Berg für Rückzug steht. Und der Himmel oben über uns. Also bei mir weckt der Blick zum Himmel leichter die Lust, mit Gott zu reden. Im Keller habe ich das noch nie erlebt. Der Blick nach oben, der zieht mich nach oben. Der öffnet den Geist. Von daher sind Berge klasse. Besonders, wenn man obendrauf ist. Eine Spezialität von Lukas ist jetzt die Verknüpfung von Berg und Gebet. Nur Lukas erzählt uns, dass Jesus auf den Berg geht, um zu beten. Ich merke es noch einmal. Selbst für Jesus war es anscheinend nicht egal, wo er mit seinem himmlischen Vater sprach. Mensch, er kann überall beten. Wenn das einer kann, dann doch er. Und wir doch auch, oder? Na klar. Trotzdem sucht er Orte auf, besondere Orte, um zu beten. Deswegen nochmal die Frage, wo fühlst du dich dem Himmel näher? Wo gehst du hin, um zu beten? Vielleicht täte deinem Gebetsleben ein besonderer Ort ganz gut. Er blieb die ganze Nacht draußen und betete zu Gott. Also das muss auch klimatisch möglich sein. Das hat natürlich einen Vorteil in Palästina, finde ich. So vom Hörensagen. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Aber solche nächtliche Gebetszeit habe ich auch schon mal gehabt und gemacht. in meiner Jugendzeit mit vielen anderen. Das war in den Sommerferien bei den Einsätzen mit OM, bei der Vorbereitungskonferenz. War cool. Wir haben das auch mal mit unserer Nachbarkirchengemeinde ausprobiert. Erinnerst du dich? Warst du da schon dabei? Ja, war eine gute Erfahrung. Und jetzt weiter im Text. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Als es Tag wurde, rief Jesus seine Jünger zu sich. Er wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Es waren Simon, den er auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas. Dazu Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Simon, der Zelot genannt wurde, Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Wir haben bisher Jesus als Rabbi kennengelernt. Er lehrt. Und er ruft sich Schüler. Wir haben von Simon und von Levi gelesen. In der Zeit konnte jeder jüdische Mann sich einen religiösen Lehrer wählen. So volksschulmäßig, also volkshochschulmäßig. Normal war also genau andersrum. Nicht der Rabbi sucht sich Schüler, sondern man meldet sich als Schüler bei einem Rabbi. Jesus hat sich seinen Schülerkreis gewählt. Einmalig. Völlig neu. Und Ziel der Schülerschaft war es selbst, ein jüdischer Laienlehrer zu werden. Ah, nicht so bei Jesus. Jesus war und blieb der einzige Rabbi seines Schülerkreises. Jesus integriert seinen Schülerkreis in seine Sendung und vermittelt ihnen Fähigkeiten, damit sie an seiner Lebensaufgabe mitwirken können. Es geht nicht um Tora-Kenntnis. Wir lesen nichts davon, dass Jesus mit seinen Schülern eine Bibelarbeit macht. Vielmehr führt Jesus seine Schüler zu sich selbst. Das Ziel der Jesus-Schülerschaft hängt allein an der Person Jesu. Und nun ruft er seinen Schülerkreis zu sich auf den Berg. Ich vermute mal kein hoher Berg, kein weiter Weg. Aber für Lukas scheint das wichtig zu sein, dass Jesus seine Schüler jetzt zu sich ruft. Und Jesus ist noch oben auf dem Berg. Und jetzt die Frucht dieser nächtlichen Gebetszeit. Jesus wählt aus seinem Schülerkreis 12 Apostel, Gesandte, Männer. Warum Männer? Er hatte ja auch Frauen als Schülerinnen. Diese 12 Apostel sind das Pendant zu den 12 Stämmen Israels. Die gehen auch auf 12 Söhne zurück, daher nur Männer. Bei den 12 Männern wird sofort deutlich, die stehen für ganz Israel. Ja, er konstituiert einen neuen 12-Stämme-Verbund. Denn mit dem Untergang des Nordreiches im 8. Jahrhundert vor Christus sind schon 10 Stämme im Strom der Weltgeschichte untergegangen. Und die verbleibenden 2 werden durch die jüdisch-römischen Kriege untergehen. Jesus geht es mit den 12 um Israel. Er selbst hat Bedeutung für ganz Israel. Es geht völlig an den geschichtlichen Zusammenhängen vorbei, wenn man sagt, die 12 waren nur Männer, deshalb sollen nur Männer Priester werden. Und nun zur Liste. Sie wird uns kunstvoll in Paaren überliefert. An einer Stelle ist die Apostelliste nicht eindeutig. Beim Judas, dem Sohn des Jakobus, so bei Lukas. Der heißt bei den anderen Thaddäus. Ich finde unbedeutend, aber trotzdem beachtenswert. Warum ist das nicht schön einheitlich glatt? Ja, in der Bibel ist es halt nicht so. Menschliches Leben ist auch nicht glatt. Da gibt es Brüche und Fehler. Es menschelt bei den Menschen. Deshalb auch hier. Die 12, ein total bunter Haufen voller Gegensätze. Da fallen die griechischen Namen auf, Andreas und Philippus. Das spricht für Offenheit gegenüber dem Hellenismus. Diese Männer kamen sicherlich aus liberalen und modernen Familien. In Jesu Elternhaus gab es nur biblische Namen, nur aus den Erzvätergeschichten. Daneben mindestens ein Zelot, ein gewaltbereiter jüdischer Nationalist und auch ein Zöllner, ein Kollaborateur. Das sind unüberbrückbare Gegensätze. Wahnsinn! Todfeinde in einer Gemeinschaft. Gehört das vielleicht zum Jesus-Schülerprogramm? Wir brauchen Gemeinschaften, in denen wir wachsen können. Das können wir nur, wenn nicht alle gleich sind und gleich denken. Wenn nicht alle gleich fromm sind. Wir brauchen Vielfalt, sonst ersticken wir. Ja, sogar Gegensätze. Hey, was sag ich da bloß? Das riecht nach pastoraler Arbeit. Das riecht nach anstrengenden Sitzungen. Ja? Und dann suchen wir uns heute Gemeinden aus, in denen wir uns wohlfühlen. Und hoffentlich wachsen wir dabei auch. Was verbindet die 12 miteinander? Jesus. Der Ruf von Jesus, das reicht. Haben wir wirklich schon begriffen, wer dieser Jesus war und ist und wie er sich Gemeinschaft vorstellt? Die 12 sind keine homogene Gruppe, keiner aus der politischen oder religiösen Elite, einfache Leute, Fischer. Die Liste beginnt mit dem Kopf, Simon, der ab jetzt Petrus genannt wird, und sie endet mit Judas. Bei Markus und Matthäus wird schon deutlich jetzt gesagt, wozu Jesus seine 12 beruft. Lukas schiebt das noch nach. Bei ihm schließt sich jetzt die sogenannte Feldrede an. Jesus wird seine Apostel, seinen Schülerkreis und die vielen Leute aus dem In- und Ausland belehren. Was bleibt für heute? Christsein heißt Jesus-Schüler sein und bleiben. Das Kennzeichen von Gemeinde, für die einen die Sakramente, die Gemeinschaft, das Bekenntnis, die Lehre, der Lobpreis, die Charismen, für Jesus Schülerschaft. Das verbindet uns alle miteinander. Wir sind Schüler von dem einen, Jesus. Shalom.